Ja, herzlich willkommen zum IT-Keller Nummer 18. Ein bisschen verspätet, aber wir waren schon viel verspäteter. Einmal. Ich darf heute begrüßen Bernhard.
Hallo.
Martin.
Servus.
Stefan.
Guten Abend.
Und Ulrich.
Hallo.
Servus. Wir haben heute wieder mal einen neuen Gast da, nämlich den Martin. Hallo.
Servus.
Du hast dich eingeladen. Nein, ist voll okay. Wir haben vor zwei Folgen über die Privacy Week gesprochen. Und da kam dann die Rückmeldung von der Privacy Week. Wenn man schon über die Privacy Week redet, dann würde die Privacy Week selber auch was sagen. Und deswegen, ja, du warst eh auch schon bei den Biertauchern zu dem Thema.
Genau, ich war schon bei den Biertauchern mit der Claudia, der Jinx. Wir waren schon bei Radio Orange auch zu dem Thema. Also wir haben das jetzt schon ein paar Mal durchgekaut.
Und jetzt seid ihr auch hier.
Jetzt sind wir auch hier.
Genau. Genau. Es ist nicht ganz zeitnah, weil wir machen das ja nur einmal im Monat.
Ja.
Aber ja. Prinzipiell ging es ja, wir haben damals über die Organisation gesprochen und da kam ihm auf, dass die ganzen Talks so mehr oder weniger erst sehr kurz oder zu dem Zeitpunkt noch gar nicht irgendwie datiert sind mit einer Uhrzeit und an welchem Tag und so weiter. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ihr
das
euch
war so
gemeldet
der,
habt.
Das war so der Aufhänger, genau. Das war ja eine vom Stefan eine durchaus berechtigte Kritik damals an uns. Die einfach der Tatsache geschuldet war, dass wir mit allen Planungstätigkeiten ein bisschen im Verzug waren, wo wir halt jetzt auch viel gelernt haben jetzt im Rahmen der ersten Privacy Week. Wir hatten zwar die Themenliste dann relativ bald heraus, also Speaker plus Thema, aber halt keinen Fahrplan, wann jetzt welcher Talk ist etc. Was unter anderem eben dem geschuldet war, dass wir erst alle Talks noch einmal bestätigen wollten, weil wir eben auch einige Sprecherinnen und Sprecher aus dem Ausland hatten, also Deutschland vor allem, wo wir halt noch einmal klären mussten, wann die jetzt wirklich zur Verfügung stehen. Und das war dann halt einfach organisatorisch ein bisschen eine Herausforderung. Auch der Jürgen eben, der die Idee für die Privacy Week hatte, hat dann auch gemeint, wir brauchen unbedingt ein gedrucktes Programm. Und damit war halt auch so der Anspruch, ja, wenn wir schon mit einem Fahrplan rausgehen, dann oder mit einem Programm rausgehen, dann halt gleich ein ordentliches. Und das hat uns dann ein wenig beschäftigt, bis wir dann wirklich was hatten, was wir publizieren konnten. Also das wird nächstes Jahr, nachdem es sehr danach aussieht, als machen wir das nochmal, wird das nächstes Jahr wesentlich früher passieren.
Aber prinzipiell das Programm war doch sehr gedrängt, weil es war wirklich fast die ganze Woche was, außer am Sonntag, glaube ich, da war eigentlich nichts, oder?
Genau, also Sonntag hatten wir noch ein Frühstück und am Nachmittag dann quasi Abbauparty.
Ja, okay. Aber sonst war es wirklich Montag bis Samstag.
Wir haben das Volkskundemuseum, das uns ja da super unterstützt hat, wirklich Montag bis Samstag von normalerweise 9, 10 bis später am Abend bespielt. Ausnahme war eben der Dienstag, wo dann die Big Brother Awards im Rabenhof waren.
Da war überhaupt kein Programm im
Oder war, wir hatten Programm bis ich glaube, 14 oder 15
okay, aber
Uhr.
Nicht zu spät.
Nicht bis 19 Uhr okay. Oder 20 Uhr, also das nicht. Aber Dienstag war super spannend, da waren eben der Andreas Krisch von der EDRI da, hat über die Datenschutzverordnung eben Privacy by Design etc. erzählt und die Kollegen von AK Vorrat waren da und haben eben über die verschiedensten Themen da auch referiert, also auch ein super spannender Tag damals.
Aber das heißt, im Großen und Ganzen war das schlussendlich doch sehr erfolgreich.
Weißt du, immer, nach oben gibt es immer Luft.
Naja, klar.
Aber wir waren eigentlich sehr zufrieden, wir waren total happy für einen ersten Wurf, hat es eigentlich super funktioniert. Wir haben von den Leuten, von den Sprecherinnen und Sprechern nur positives Feedback bekommen. Die Anne Roth, die am Montag ihren Talk gehalten hat, hat gleich begonnen mit so, ja, und das Thema lassen wir aus und über das erzähle ich dann nächstes Jahr was. Also,
okay, also das haben sich schon andere Leute wieder eingeladen.
Quasi. Ja, quasi so, wir wurden da gleich quasi verpflichtet, das wieder zu machen. Nein, total happy. Halt mit ihr habt das ja auch im letzten Podcast kurz thematisiert, auch so der Stream hat ab Mittwoch eigentlich relativ gut funktioniert, bis dahin war das noch
ich
so.
Ich habe auch gar nicht mitbekommen, und das wäre vielleicht auch noch kurz ein Vorschlag, dass man irgendwo, weil es wurde ja dann erwähnt, dass teilweise Vortragende nicht wollten, dass es gestreamt wird. nur ist das nirgends gestanden.
Ja.
Ist auf der,
wir haben eine ganz lange
deswegen Liste, was war ich vielleicht auch teilweise irgendwie
passt schon.
Alles auf einen Stream.
Ja.
Ich wollte es ja nur erwähnen. Mhm. Gut, das Ganze ist organisiert vom C3W.
Genau, vom Chaos also Computer Club Wien.
Den es jetzt seit diesem Jahr offiziell wieder gibt. Also
wieder,
ist eigentlich
wieder gibt ist ein sehr schöner, ist eine sehr schöne Formulierung. Genau, ja. Also wir haben den jetzt im Frühjahr reaktiviert. Und das war jetzt auch eben so quasi unser erster großer Event und die Kollegen aus dem vom großen C, also vom Chaos Computer Club in e.V. In Deutschland, die ja auch uns besucht haben und sich das auch angeschaut haben, haben gesagt, also fürs erste Mal haben wir das schon sehr ordentlich gemacht. Also ja, wir haben da schon passt. Ganz viel Lob bekommen, auch von Kollegen. Also.
Nur kurz, der C3W ist lokalisiert wo?
Im Internet?
Ja, gut. Sind wir das nicht alle?
Genau. Nein, also wir haben als Homebase das MetaLab, also den Hackerspace in Wien, Rathausstraße 6. Mhm. Wir haben jeden dritten Dienstag im Monat haben wir dort quasi unser öffentliches Chaos Caffeine and Communication Meeting, okay, wo jede Person kommen kann, die sich für die Themen interessiert oder einfach mal mit uns plaudern will, mal schauen will, mhm, was sind denn das da für Menschen, die da eigentlich was tun, und da plaudern wir eben über alle möglichen Themen, also von Gesetzesentwürfen, die wir kommentieren, genauso wie Chaos macht Schule, eben genauso wie Privacy Week oder ganz andere Themen. Also.
Wie viele Mitglieder habt ihr momentan?
Wir sind jetzt bei 66 Mitgliedern.
Ach doch.
Okay. Seit Frühjahr, ja. Also es wird sukzessive mehr. Wir sind eigentlich ganz happy. Wir wären gerne noch bis Jahresende dreistellig, aber das werden wir jetzt nicht mehr ganz backen. Aber
vielleicht nein, kommen ja jetzt noch
ja, IT-Keller.
Genau. Sagst du nochmal, wann dieses Meeting ist?
Wo das, jeder Meeting, kommen kann? Das Meeting ist jeden dritten Dienstag im Monat im MetaLab in der Rathausstraße 6.
Das ist gut, ich schreibe mir das gleich auf.
Und ja, ab wann?
Ab 19 Uhr.
19 Uhr, okay.
Genau.
Sonst steht auch nochmal 8 Uhr.
Ja, ne, das, ja, dann kann er davor stehen. In der Früh.
In der Früh, genau.
Ja, da gehen gerade die Letzten heim, also.
Verstehe.
Gut. Und ja, also man muss jetzt auch nicht unbedingt sofort Mitglied werden im C3W, um sich hier einzubringen. Also wir sind da
passt
durchaus offen. Einfach mal schauen, ob es passt, ob die Chemie passt und dann.
Na, sehr gut.
Jo.
Ich war ja nicht vor Ort, darum werde ich nicht allzu viel kritisieren.
Nein, bitte tu.
Aber ich habe ein paar Sachen mir schon im Nachhinein angeschaut, weil ja die Streams, wenn auch noch nicht bearbeitet, aber doch publiziert sind auf media.ccc.de, und habe da mir Talks empfohlen worden sind, mir einige angehört. Und einen, dem ich jetzt in Zukunft weiter folgen werde, ist der Wolfi Christel, heißt der,
glaube ich. Der Wolfi Christel, ja.
Also das ist für mich ein Highlight gewesen, den entdeckt zu haben. Der ist bisher nicht auf meinem Radar erschienen. Das ist jetzt so der dritte, ich sage jetzt einmal, Netzpolitiker in Österreich, dem ich intensiver folgen werde. Nach dem Thomas Lohninger, nach dem Max Schrems ist der dritte im Bunde, würde ich sagen, der so ein absoluter Kapazunder ist, den man sich genauer anschauen sollte, wenn man ihn noch nicht kennt.
Ja.
Super Talk, ja, mehr sage ich gar nicht. Einfach anschauen und
das
genießen.
Da sind wir jetzt auch sehr stolz drauf. Der hat nämlich jetzt auch einen Talk am Chaos Communication Kongress in Hamburg Ende des Jahres. Ah, ja. Wurde sein Talk angenommen.
Also okay.
Trägt auch dort vor.
Der hat auch auf der Republika schon vor 2 Jahren gesprochen und so. Also der ist eben.
Er war letztens auch
in der Szene ist er bekannt, nur ich kannte ihn nicht.
Metat am letzten netzpolitischen Abend, glaube ich, war er auch im MetaLab auch wieder.
Okay.
Und er sagt es dann auch am Ende seines Talks, er hat jetzt ein Buch geschrieben und das ist auch im Internet downloadbar, also kann man als E-Book lesen, wo es darum geht, was die Firmen mit den Daten so machen, die sie abgreifen von uns aus dem Internet. Und das ist wirklich sehr detailliert und eine tolle Studie und so weiter. Wenn man es aushält, es zu lesen, lesen Sie
es. Ist es sehr juristisch oder?
Nein,
ernüchternd.
Frustrierend.
So gesehen.
Ja.
Okay, gut.
Ja. Inhaltlich sehr gut eben, aber schwer zu verdauen.
Okay, verstehe. Ich muss noch ganz kurz, Uli.
Ja.
Wir hören uns wegen dir ein bisschen im Echo.
Oder wie das der Walter Pichner sagen wird, drehst das Radio
ein bisschen leiser.
Genau. Ist jetzt besser?
Jetzt bist du leiser, aber ja. Nein.
Ja, ja.
Na, ein bisschen hört man es. Ja, na wurscht. Das wird Auphonic dann rausrechnen. Okay. Vielleicht. Nein, passt schon. Ist okay. Gut. Naja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ein paar Themen an, oder? Mhm. Weil wir haben ganz viel. Stefan, du warst sehr fleißig, habe ich vorher schon erwähnt.
Ich war fleißig.
Anfangen?
Ich bin zu einem Web-Entwicklungs-Performance-Junkie geworden. Ich habe das letzte Mal schon erzählt, Rails und dann ich schwappe über zu Elixir und jetzt mache ich das eigentlich seit einigen Wochen schon wirklich Fulltime. Und jetzt habe ich mir halt ein bisschen die Performance-Ecke genau angeschaut und so. Und ich nehme an, die meisten Hörer werden ja Twitter kennen und auch die App schon mal bedient haben und dann drückt man auf so ein Herzerl und dann entsteht da ein Like und dann wird dieses Herzerl auf einmal von einem hohlen Herzerl zu einem vollen Herzerl. Und die Zahl, die daneben steht, erhöht sich hoffentlich um 1, nicht, wenn man das Ding geliked hat. Und ich habe mich eigentlich immer so gefragt, wie das eigentlich jetzt so genau funktioniert. Ist das also echt, was ich da sehe? Kann sich das ausgehen in der Zeit, dass das wirklich durchsynchronisiert ist in dem Moment, wo ich die Informationen sehe und wie machen die das und so weiter? Mir war schon bekannt, dass früheren Zeiten auch diese Sachen mit Ajax-Calls, also wenn man Webseiten programmiert, kennt man die klassischen Links, wo man irgendwo draufklickt, jetzt sei es egal, jetzt eigentlich, ob es ein in alter Zeit ein unterstrichener Link ist, ein unterstrichener Link war oder ein Formular, das man abgeschickt hat. Also da wird verschwindet die Seite kurz und dann kriegt man die neuen Daten in den Browser und dann stellt der Browser die neue Seite da. Das war so das alte Web. Und dann kamen die Ajax-Sachen. Kennt man auf jeden Fall von Google, wenn man da anfängt einzutippen in die Suchmaske, die ersten paar Buchstaben von einem Wort, dann schlägt er auf einmal die Wortergänzungen vor. Das heißt, da wird nicht die Seite nur aufgebaut, sondern da werden nur im Hintergrund Request an den Server gestellt, Daten werden zurückgeschickt und die werden sozusagen in die Seite on the fly eingebaut. Das war so das Schlagwort Ajax. Asynchroner XHTML-Request oder XHTTP-Request, je nachdem, da gibt es dann unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Und mittlerweile ist das auch ziemlich out of date, es so zu machen, weil das eigentlich auch relativ ineffizient ist, weil man macht trotzdem jedes Mal einen Request auf und kriegt dann die Daten wieder zurück, macht es eigentlich wieder zu, macht es wieder auf und so weiter. Es wäre schöner, wenn man sozusagen einen offenen Kanal hätte, der vom HTTP eigentlich so in der Form nicht vorgesehen ist, aber man kann das quasi emulieren. Du nur.
Nein, ich wollte nicht schon rein. Nein, ich wollte schon nicht. Nein, ich mache mal fertig. Ich habe dann nur noch eine Frage.
Let's beef begin.
Ja. Nein, überhaupt nicht.
Ich rede eben bewusst nicht über Speedy und solche Sachen.
Ja.
Sondern über Sachen, die wirklich in der Welt auch vorkommen und überall sind und so.
Ja.
Und der letzte Schrei auf der Ebene sind Websockets. Also man macht eine Verbindung auf und dann dürfen sowohl der Client als auch der Server auf diesem Kanal Daten senden. Und das hat dieses Elixir eingebaut und das verwende ich jetzt für eben so eine Anwendung, wie ich es erst beschrieben habe, bei Twitter mit den Likes. Also die Applikation, die ich da schreibe, habe ich mir gesagt, das ist ein Podcast-Verzeichnis. Also ich kann einen Podcast liken. Dann klicke ich auf das Herzerl und dann will ich, dass genau das passiert, was man von Twitter kennt. Und das habe ich jetzt eben auch mit solchen Websockets gemacht. Also wenn man auf die Seite vorher kommt, dann meldet man sich an so einem Kanal an, auf dem man Daten übertragen darf. Und wenn man draufklickt, dann werden nur genau über diesen Eventhändler registriert, für die Leute, die sich ein bisschen mit JavaScript auskennen, also auf den Buttonklick, der wird sozusagen abgefangen. Man springt nicht auf eine neue Seite oder auf einen neuen Link, sondern wenn die Daten im Hintergrund ermittelt, was jetzt da passiert ist, also was habe ich jetzt da gerade geliked, das wird über diesen Websocket in einem Frame gesendet, also ein Paket an Daten wird darüber geschickt. Der Server schaut sich das an, passt man das? Darf der User das überhaupt zum Beispiel also authentifizieren? Gibt es den Eintrag? Habe ich das schon geliked? Tue ich jetzt eigentlich anliken oder liken oder was ist denn da jetzt eigentlich gerade? Ne? Solche Sachen checken. Dann aktualisieren wir das auf der Datenbank. Dann sage ich dem User, ja, ist okay, du darfst das jetzt den Browser sozusagen umschalten auf das andere und nicht allen anderen Usern, die das auch gerade offen haben, möchte das eigentlich auch sagen, wie sie sind, das ist ein echtes.
Also quasi chatmäßig.
Nur halt im Hintergrund.
Ganz genau.
Also die Hauptanwendung für diese Websockets sind absolut solche Chat-Funktionen, also Echtzeitkommunikation, wie es so großspurig heißt. Und jetzt habe ich mir angeschaut, wie das eben wirklich funktioniert, wie schnell diese Sache ist und wie viele Daten muss ich denn da so hin und her schicken. Und bei mir ist es jetzt so, dass die anderen User das auch, wenn sie den User, der das angestellt, diesen Like, wenn die den abonniert haben, dann kriegen die das auch so als eine kleine Notification eingeblendet. Oder wenn sie den Podcast abonniert haben, kriegen sie das auch eingeblendet. Also ich habe da so eine ganze Menge Messaging-Kanäle und jetzt habe ich mir das angeschaut. Was ist die Menge an Daten, die das übertragen muss? Also für ein Raufsenden schicke ich zurzeit etwa 100 Byte. Für die Antwort an den Browser zurück, dass er jetzt den Button umdrehen darf auf den anderen Button und die vollständigen Informationen, die jetzt auf dem neuen Button da dargestellt werden sollen, nämlich zum Beispiel, wie viele Likes sind jetzt, weil es kann ja sein, dass während das ich geklickt habe, im Hintergrund drei andere auch noch geklickt haben könnten. Nicht? Also die Information, die da zurückkommt, das sind 200 Byte und dass alle anderen benachrichtigt werden, ist auch zu jedem noch einmal 200 Byte. Also das sind de facto eigentlich kaum Daten. Wenn man sich das so anschaut, durchschnittliche Webseitengröße heißt es zurzeit sind 2,5 Megabyte. Nicht? Also
ja, die kleinen. Ja. Es leben die One-Page-Sites. Ja. Ne? Ja, furchtbar.
Und wie schaut es mit der Zeit von sowas aus? Das haben wir jetzt auch ein bisschen angeschaut. Ich habe zuerst auch gefragt, falls sich da jemand von den Hörern vielleicht besser auskennt, ich würde das gerne genauer timen als mit den Developer-Tools. Das sieht man zwar Timestamps, aber nicht genau die Verarbeitungszeiten bei WebSockets von den Frames. Das ist ein bisschen eckert. Aber es läuft in der Größenordnung raus auf etwa bei mir zu Hause jetzt getestet gegen meinen eigenen Server, der in einem anderen Wiener Gemeindebezirk steht, auf etwa 65 Millisekunden, die ich da brauche. Also von dem Zeitpunkt, wo ich es wegschicke, bis zu dem Zeitpunkt, wo es zurückkommt.
Die Ping-Zeiten sind wie?
Die Ping-Zeiten sind 19 Millisekunden in der Statistik, also sind von den 65 etwa 46 über. Und von den 46 weiß ich auch noch, dass 9 etwa in der Datenbank verbraten werden. Okay. Und weitere 4 bis 5 etwa noch am Server verbraten werden. Der Rest ist so Messtoleranz, Browser und so weiter. Und Interpretation, Webserver dazwischen, weil da ist noch ein Nginx als Proxy dazwischen geschaltet. Okay. Also da sind ein paar andere Komponenten auch dabei. Ein bisschen braucht vielleicht auch noch die Firewall und solche Geschichten. Nicht? Und das Modem und das WLAN und was Gott was. Ah, nein, WLAN habe ich in der Verbindung keine, aber solche Geschichten. Also das ist jetzt so die Größenordnung, wo man mit relativ geringem Aufwand, also mit diesem Elixir Framework locker hinkommt. Und dann haben wir ja noch diesen klassischen Fall von der statischen Seite. Ich wechsle von einer Seite auf eine andere Seite. Also wenn ich das jetzt mit Twitter vergleichen würde, wäre es vielleicht von einem User mir anzuschauen, was der alles getweetet hat bisher, zu einem anderen User. Da wird, glaube ich, auch die Seite neu aufgebaut. Wie schauen wir da aus mit den Zeiten? Da war es aus Ruby-Zeiten gewohnt für solche Geschichten, dass die Hauptzeit eigentlich verbraten worden ist, nicht auf der Datenbank, sondern eigentlich mit dem Aufbau von der HTML-Seite. Da ist Ruby nämlich relativ ineffizient. Das rendert zu dem Zeitpunkt dann wirklich das File, wo das HTML drinnen steht.
Also das serverseitige
Rendern. Das serverseitige Rendern ist da relativ ineffizient bei Ruby und Ruby on Rails. Mhm. Da wird nicht auf irgendwas gecached.
So ist das Template-System so langsam oder?
So ungeschickt implementiert. Also okay. Es wird nicht kompiliert, das Template. Das Template liegt zwar dann im Memory, aber es wird jedes Mal wieder gepasst, um die Inhalte reinzukriegen. Und dazu wird wirklich dieses ERB gepasst. Also das ist Embedded Ruby. Das ist also Ruby eingebettet in HTML.
Ja.
Und im Endeffekt werden dort Strings herum gepasst. Ja. Und das ist schon mal grundsätzlich nicht besonders effizient. Von der Implementierung auch von den Strings im Ruby und so weiter.
Naja, okay.
Also da war ich so Sachen gewohnt, dass wenn man jetzt so einen klassischen Datenbank-Zugriffsfehler gemacht hat, wie eine N+1-Query, dass man also wirklich jetzt ungeschickt gelesen ist auf der Datenbank, war die Datenbank für mich bisher in meinem Leben
nie das Problem.
Nie das Problem. Das war eigentlich immer, mache ich jetzt gerade einen zu großen View, sodass das Rendern von dem, wenn ich da 700 Nachrichten anzeige, dann wird das ewig brauchen, also ewig jetzt im Sinne von 3 Sekunden brauchen, das aufzubauen oder 2 Sekunden. Um das aufzubauen. Und so dass die goldene Regel wäre so eigentlich, man möchte unter einer Sekunde bleiben bei einer Webseite. Von einem Sprung auf die nächste Webseite unter einer Sekunde wäre halt schön. Und wenn ich das in Rails erreicht habe, war ich eigentlich zufrieden. Also da bin ich dann nie weiter runtergegangen, habe mich nie weiter hinein vertieft. Im Phoenix und im Phoenix Framework auf Elixir bin ich von Anfang an gewesen auf etwa 400 Millisekunden. Also instantan um mehr als einen Faktor 2 schneller mit okay. Der ganzen Geschichte. Habe mich am Anfang auch nicht weiter darum gekümmert, bis mich ein Bekannter letztens in einem Tweet in der Nacht aufmerksam gemacht hat, du, für dich der perfekte Use Case, schau dir doch mal wieder Turbolinks an. ich weiß nicht, ob ich Turbolinks
noch nie
sagt.
Gehört.
Also ich kenne noch Turbo Pascal, aber das
es klingt so wie der Turbo-Button auf alten AT-Rechnern.
Das Run faster.
Ja, genau.
Und ungefähr so schlimm ist es auch im Mindset von Ruby on Rails Entwicklern. Also Turbolinks ist ein an und für sich gar nicht so blödes Konzept. Die Idee dahinter ist die, wenn man von einer Seite auf die nächste wechselt, innerhalb von einer Applikation. Im Großen und Ganzen ist das Einzige, was sich relevant ändert, das innerhalb vom Body-Tag auf der HTML-Seite. Das CSS bleibt meistens das Gleiche, das JavaScript bleibt meistens das Gleiche, der ganze Header rundherum, die Metadaten, das bleibt alles das Gleiche, nur der Body-Tag sollte eigentlich ausgetauscht werden. Und dazu
Also der Titel zum Beispiel.
Davon, dass das CSS ja gar nicht im HTML drinnen sein sollte. Und
Ich sollte da gar nicht schauen gehen, ob da ist ein CSS-File, weil mein CSS im RAM wird okay sein und so weiter, diese Geschichte. Also die Grundidee dahinter, das ist von einem Pattern, das hat einmal PJX geheißen und dann die Bibliothek eben dahinter Turbolinks. Macht es das doch so, dass man nur das austauscht. Und dann ist immer das Drama, wenn sich halt dann doch was dynamisch auf der Seite ändert, dann hat man so mit raschen Doll-Caching, also diese ineinander geschachtelten Puppen als Vergleich für Caches, was man jetzt verwirft am Cache, damit man doch austauscht und die richtigen Informationen. Es war immer ein Riesendrama und die Rails-Entwickler haben üblicherweise als erste nach der Installation vom Rails auf einen Rechner Turbolinks deaktiviert in einem neuen Projekt, weil es immer nur Zores gegeben hat damit.
Okay, aber das ist jetzt, Turbolinks ist jetzt eine Erfindung von Ruby on Rails?
Es ist eine JavaScript-Bibliothek.
Okay.
Die im Browser läuft, eben einen Call zum Server abfängt, aus dem GET-Request per HTTP einen AJAX-Request macht, zurückkriegt nur das HTML, sich daraus den Body-Tag krallt und diesen Body hineinpasst in die Webseite.
Die 90er haben angerufen und wollen ihre Konzepte zurück.
Aber so lächerlich das vielleicht klingt, das ist all das eigentlich, was Single-Page-Applications heutzutage machen im Browser.
Natürlich, ja.
On purpose. Also dieses Konzept ist wieder in gewissem Sinn ein modernes Konzept. Nichtsdestotrotz in der Rails-Welt war das verrufen, weil das Zeug hat nicht gescheit funktioniert.
Ja.
Und jetzt gab es ein Rewrite von Rails, das ist rausgekommen vor halbes Jahr oder so, Rails 5, und im Zuge dessen auch eine neue Implementierung von dem Turbolinks und das, es ist jetzt alles besser und jetzt funktioniert alles und alle Entwickler haben nur gesagt, uns könnt ihr nicht linken, wir schauen uns das nie wieder in unserem Leben an und so weiter. Und die haben es eigentlich auch nicht. Ich lasse es mir in Ruhe mit dem Turbolinks. Und jetzt hat mich eben ein Rails-Entwickler wieder darauf aufmerksam gemacht, du, das ist genau das für deinen Use Case. Bei dir ist es doch so, dass wirklich nur sich das innerhalb vom Body ändert. Probier das doch einmal aus. Und ich habe gesagt, wir haben kein Rails. Das hat mit Rails nichts zu tun. Das ist eine JavaScript-Bibliothek. Was am Server läuft, ist eigentlich wurscht. Jetzt habe ich das reingeschmissen bei mir ins Projekt. Jetzt bin ich bei meinen Response-Zeit, also jetzt Zeit im Browser gemessen vom Request, den der User macht, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Seite fix und fertig aufgebaut ist, von 430 Millisekunden auf 120 herunter.
Wirklich? Das macht so einen Unterschied?
Das macht so einen Unterschied.
Aber das heißt schlussendlich, dass das Parsen im Browser extrem langsam ist.
Die Renderingzeit.
Aber ich kann doch jetzt so beim Firefox oder so, könnte ich ihm ja auch sagen, so die nächste Page wird die sein und dann holt er die ja schon vor und rendert sie auch vor. Hast du das schon mal mit dem schon verglichen?
Das habe ich nicht verglichen, weil ich es auf meiner Webseite nicht weiß, weil ich auf meinen Seiten üblicherweise nicht einen Link zur nächsten habe, sondern tendenziell 100 zu den nächsten 100.
Okay.
Ja. Nicht, weil ich habe in der Kategorie vielleicht 100 Podcasts und im Podcast vielleicht 100 Episoden. Aber das Konzept ist im Prinzip sicher auch nicht dumm für die Geschichte, aber sowas drehe ich eigentlich eher üblicherweise ab, dass ich ihn vorladen lasse.
Aber jetzt blöde Frage.
Uli, du bist jetzt leise, dreh dich lauter bitte.
Ich dreh mich lauter jetzt?
Ja, besser, danke.
Sehr gut. Blöde Frage, was war jetzt die Motivation? War das nur die Geschwindigkeit oder ging es darum, auch den WebSockets die Verbindung offen zu halten?
Das hat mit WebSockets nichts zu tun. Die Verbindung bleibt auch offen, das stimmt. Also auch für den nächsten WebSocket-Request spare ich mir den Aufbau eines neuen WebSockets. Auch das stimmt. Auch globale Variablen, zum Beispiel, die wir ja alle ohnehin in JavaScript nicht verwenden, bleiben auch erhalten. Also das Date im Browser bleibt sozusagen auch von der einen Seite auf die nächste Seite erhalten. Die Idee, also die Motivation dahinter hauptsächlich ist wirklich Geschwindigkeitsgewinn. Und die Motivation für mich war, der Typ, der mir das empfohlen hat, der Max Mulatz, ein Münchner Entwickler, der im Internet unter Klappradler unterwegs ist, der hat bisher noch nie einen Ärger und Blödsinn erzählt. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt muss das einmal ausprobieren.
Aber nochmal zum Verständnis, serverseitig hilft dir das gar nichts.
Ich mache serverseitig überhaupt nichts.
Der Server liefert trotzdem auch die gesamte Seite aus.
Das ist richtig.
Ein kleinseitiger Patch für ein serverseitiges Performance-Problem.
Aber was nicht ganz stimmt ist, was die Browser ja schon machen, ist schauen, ob es von den ganzen Assets einer Seite eine neue Version am Server gibt und da antwortet dann der Webserver mit dem Response Not Modified.
Genau.
Und genau die Requests, die fliegen auch alle raus. Die sind nicht wirklich Last am Server, weil mir ging es eigentlich auch jetzt nicht darum, die Last am Server zu reduzieren, die ist eh minimal bei der ganzen Geschichte, weil das ist die Assets, das sind statische Seiten, die rausgeschickt werden, das kostet keine Performance, sondern das ganze Elixir ist hochperformant. Mir ist es darum gegangen, das ganze snappy für den User zu machen und 450 Millisekunden ist eh schon sauschnell, aber 120 ist unglaublich. Du glaubst eigentlich gar nicht, dass der jetzt am Server gerade war, weil das instant an ist.
Und dieses Tuberlink, was macht das? Macht einfach einen Ajax-Request, oder rennt das auch über die Websockets?
Nein, genau wie du gerade vorher gesagt hast, es fängt den HTTP-Request ab, wandelt ihn um in einen Ajax-Request, den hat es natürlich eigentlich auch schon offen, weil den kann man ja mit Longpolling und Websockets auch machen. Und fährt dann über den das hin, kriegt die Sachen über den zurück, die Antwort.
Holt sich nur den Body raus.
Ersetzt
und den Body im Browser.
Und der Gag dran ist, der Server weiß das nicht einmal.
Also für ihn ist das ein normaler HTTP-Request.
Das ist für den
klar.
Der muss da überhaupt nichts umkonfigurieren.
Klar.
Das ist sehr nett.
Lustig.
Ja.
Aber jetzt, ich muss jetzt bei zwei Dingen noch einmal nachhaken. Ja. Das eine ist bei den Websockets. Da habe ich irgendwann einmal, ich bin jetzt nicht der großartige Developer, daher muss ich blöd fragen, habe ich irgendwann gehört, dass das über HTTPS nicht oder nur sehr mühsam funktioniert. Ist dem so? Oder?
Es war eine Zeit lang ein bisschen mühsam mit Apache auf Ubuntu in der Standardkonfiguration. Also die ganz obskure
Config.
Die ganz normale Standard-Config, die war keine gute Idee. Der Apache braucht, also die Geschichte ist die, so ein Request, ein Websocket wird im Prinzip zweistufig aufgebaut. Der erste ist ein normaler HTTP-Request und der sagt beim Server, du kannst du Websockets. Und wenn der Server darauf sagt, ja, ich kann Websockets, dann verhandeln die sich sozusagen hoch, super, ab jetzt machen wir Websockets. Und dieses Upleveling, das kann der Apache standardmäßig nicht, dafür braucht er extra Modul. Und dieses extra Modul gibt es im Apache unter Ubuntu, nur wenn man es reinkompiliert.
Was, das gibt es nicht zum Nachinstallieren? Oder
was? Nöp. Okay. Das heißt, man musste jedes Mal, wenn man neue Apache-Version, wenn die gepatcht worden ist, musste man selber dieses Modul wieder reinkompilieren.
Okay. Und das urmühsam.
Ist natürlich urmühsam.
Vor allem, wenn man schon Ubuntu hat, will man auch gar nichts kompilieren müssen.
Ne? Ja, genau. Aber da gibt es doch sicher irgendein Package, das man, also irgendeine Package-Quelle, so die man sich reinhängen kann.
Nein, nix.
Echt nicht?
Nix.
Ja, ist ja weiter.
Drum, gleich einen gescheiten Webserver verwenden, Nginx.
Der hat das schon drin.
Der hat es standmäßig drinnen, durchaus in den älteren Versionen. Da habe ich dann auch nur lustige Effekte erlebt, wie, ich weiß gar nicht mehr, was das war, also das explizite Kommando, wo man ihm sagt, dass er das Upleveln machen soll auf Websocket-Ebene, da hängt es darauf an, ob man das mit einem großen U oder mit einem kleinen U schreibt. Und wenn man das in der Syntax drinnen. Und wenn man das falsch hat, dann funktioniert es nur unter gewissen Randbedingungen. Das hat man eigentlich.
Welches U?
Das heißt nicht Upleveling, es heißt was Ähnliches,
okay,
das Wort.
Gut, okay.
Ich weiß nicht mehr genau, muss nachschauen. Ja. Er müsste nachschauen. Können wir dann für die Shownotes machen, diese eine Konfiguration. Das hat mir mal einige Stunden meines Lebens gekostet, so rauszufinden, dass diese Konfiguration case-sensitiv ist dort an der Ecke. Aber das sind halt so die Details. Aber an und für sich ist Websockets und HTTPS mit Let's Encrypt zum Beispiel überhaupt kein Problem. Also ich habe Let's Encrypt-Zertifikate und das funktioniert
einfach. Ja, nicht, welches Zertifikat ist ja dann irrelevant, aber ich habe einfach so im Hinterkopf gehabt, dass das irgendwo
Probleme gemacht. Und es wird nur obsolet mit dem HTTP2 dann.
Weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil du da so ablehnend zu HTTP2, also Speedy ist sowieso schon tot, aber
ja.
HTTP2
theoretisch
hat das ja dann mit dem Muxing etc. hat das ja dann alles schon eingebaut und sollte ja eigentlich alles viel schöner und einfacher und besser und toller werden.
Das ist wieder kaum von jemandem unterstützt, oder? Also ich glaube bei Nginx
überall schon drinnen.
Nein, aber eben genau dieses Server-Push ist zum Beispiel bei Engine X, ich glaube jetzt vielleicht bei den aktuellsten Versionen oder bei denen, die jetzt bei Debian oder wo auch immer dabei sind, ist zwar HTTP 2 drinnen, aber dieses Server-Push gibt es nicht.
Gut, Debian ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das ideale Betriebssystem, wenn du die
aktuellsten Features haben willst. Das ist schon klar, ja. Aber ja.
Also zurzeit, sage ich, ist WebSockets der Way to go.
Ja,
ich meine, das sind sie eh gewohnt, alle paar Jahre ändern sie diese Sachen. Dann nimmt man halt wieder das nächste. By the way, WebSockets wird ja auch nicht von allen Browsern unterstützt. Das ganze, diese ganze Bibliothek da im Elixir und Phoenix hat ein Fallback auf Longpolling. Also auch alte Browser, die zumindest Longpolling unterstützen.
Dieses Turbolink setzt.
Nein, die WebSockets kann man wirklich ersetzen durch Longpolling, durch HTTP-Requests dann.
Okay, verstehe.
Das hat dann ein bisschen
mehr Overhead. Also da sind wir dann schon wirklich bei den älteren Browsern. Ganz
genau, ja.
Ja, über die
so viel
Internet. Ja. Nennen wir sie doch Enterprise-Grade-Browser, ja, nicht?
Genau. Ja, genau. ESX.
Ich wollte es jetzt nicht beim Namen nennen.
Wer ist böse Wort gesagt? Böse Zahl.
Nein, aber es sind.
Jetzt brauche ich auch was zum Trinken.
Ich habe mich in letzter Zeit wieder mal damit beschäftigt, welche Browser wirklich noch am Markt sind und welche wirklich noch interessant sind. Und du kannst also Internet Explorer 9 und 8 kannst du schon, auf die kannst du schon echt verzichten.
Genau, ja.
Also die sind quasi nicht mehr existent.
Das sehe ich auch zum Glück jetzt bei meinen Kunden so im Enterprise-Umfeld. Da muss man Microsoft zur Abwechslung einmal wirklich Rosen streuen mit diesem, wir unterstützen nur noch den IE11 oder höher, ja. Haben sie zum Glück wirklich viel Altlasten jetzt mittlerweile weggebracht, ja. weil natürlich alle Softwareanbieter auch sagen so, Microsoft unterstützt nur noch IE11, na dann wir auch nur noch. Also da tut sich zum Glück jetzt wirklich endlich was.
Das Problem, das ich in Real Life eher gesehen habe, ist nicht, dass die Browserversion das Problem wäre, sondern die Corporate Firewall, die Requests hinaus zu nicht erlaubt, sondern nur 80 und 443, sprich HTTP und HTTPS,
und
aber nicht auf welchem Port jetzt immer gerade der WebSocket da abgebildet wird.
Und das kann man nicht irgendwie, wenn von draußen woher soll das wissen?
Mhm. Ja, man kann das alles, aber man muss zu jeder Firma einzeln hingehen und ihnen das Problem einmal erklären.
Klar.
Und die sind ja auch alles so gewillt, dann immer ihre Firewall-Config anzugreifen.
Nicht? Absolut.
Ja.
Sag, dürfte ich dich noch bitten, zwei Worte über Elixir zu sagen, weil ich kenne das gar nicht, das Framework.
Uli, hast du dir den vorletzten IT-Keller nicht angehört?
Nein.
Oh je, hast du das komplett durchgemacht?
Mann, du bist sowas von nicht vorbereitet.
Er lässt immer zwei Worte zu, sehr nett.
Sehr nett.
Sehr gut. Ich versuche es in zwei Sätzen. Funktionale Sprache, von einem ehemaligen Ruby-Menschen geschrieben, also Syntactic Sugar analog Ruby. Also recht hübsch lesbar, die Geschichte. Mhm. Funktionale Sprache, die kompiliert auf der Erlang Virtual Machine läuft und damit das ganze Infrastruktursystem von Erlang, also OTP, Beam, mitverwenden kann. Also so Sachen wie der Nginx davor ist eigentlich frevelhaft. Den habe ich nur deswegen davor, weil ich eben auch andere Applikationen darauf laufen habe. Diese ganzen Sachen
wie... Also der macht nicht nur Proxy, sondern...
Prozessmonitoring, Message Queuing, also Supervising von Prozessen, all diese Sachen hat man da drinnen.
Okay, ich werde das nachhören.
Ja, tu das.
Ja, und ich bin gern bereit, darüber ausführlich zu erzählen. Man muss mich da immer zurückhalten.
Ich muss weg.
Und es gibt jede, um noch eine letzte Werbung zu machen, es gibt jede zweite Woche am Mittwoch, am Abend von 18 bis 21 Uhr eine Elixir und Phoenix und Erlang Study Group. Die nennt sich Vienna Beamers und findet zufällig bei mir in der Wohnung statt. Werden wir auch den Link in die Shownotes packen. Gibt es einen Twitter-Account.
Noch einmal.
Vienna Beamers, genau.
Erlang, okay. Erlang auch noch, wow.
Erlang haben wir auch noch ein paar, ja.
Jetzt wirf ich noch was ein zu WebSockets. Was auch ein spannendes JavaScript-Library ist, in Kombination mit WebSockets, ist Knockout.js. Das ist schon ein bisschen älter. Und ich weiß nicht, ob es noch sehr viele Updates bekommt, aber da kannst du so quasi aus dem JavaScript raus ins HTML Data Bindings machen und so weiter und so fort. Das ist sehr spannend für Webseiten, die
So okay, quasi. Aber das heißt, es ist dann quasi so eine Template-Geschichte auch noch dabei.
Genau, Templating-Geschichte dabei, Data-Bindings.
Da cool. Würde ich ja für Ember plädieren, aber das
jetzt werfen uns andere. Dann alle JavaScript-Libraries genau. An den Kopf. Was gibt es da noch? Mustache und Angular.
Bitte sind es da 8-Stunden-Podcast.
Genau. Ja, könnte
ich könnte. Nur beim Aufzählen.
Genau.
Ja. Das ist so alles so 2013.
Ja gut, aber das heißt, das hast du jetzt auf Panoptikum.
Das habe ich jetzt auf Panoptikum und das flutscht jetzt so richtig schön schnell. Ja.
Gut, soll ich einmal was sagen? Ich sage einmal was.
Mach das mal.
Ich habe da nur kurz, weil es mir wirklich weh getan hat. Ich musste letztens wirklich iTunes verwenden, um ein MP3 abzuspielen. Und es hat mir in der Seele weh getan. Ne? Und ich habe echt immer, ich habe es auch genauso so ins Pad reingeschrieben, ich habe immer das Gefühl, das ist wie ein uralter Plattenspieler, der mein MP3 kaputt macht. Ne? Also es wird einfach abgenützt, sobald man da auf Play drückt. Es tut mir echt weh. Aber gut. Soll so sein. IT-Killer hat eine Facebook-Webseite, also eine Facebook-Seite, Entschuldigung.
Ich kenn mit mich Bot?
Nein, noch kein Bot. Ist, nein.
Das ist aber auch schon sehr 2012.
Ja, ich weiß. die Idee war ja, Sindre hat gemeint, irgendwie so Livestreaming über Facebook Live. Zusätzlich halt. Ich habe mir das dann auch angeschaut, prinzipiell funktioniert das auch, bis ich draufgekommen bin. Und das habe ich ja beim Testen so nie gesehen. Dass wenn man diesen Stream aufmacht und man ist auf Facebook nicht angemeldet, legt das Ding wirklich einen furchtbar schieren Layer drüber und sagt, Alter, möchte an.
Aber du kannst ihn hören.
Hören tust du ihn, ja. Aber trotzdem ist es nicht schön.
Ja, okay.
Und das ist bei
Facebook. Du bist jetzt überrascht, weil.
Nein, ich bin davon, das hätte ich einfach nicht. Ich weiß schon, so bläder pur, ich meine, ganz klar. Ne? Aber ich habe, das war total nicht meine Erwartungshaltung. Keine Ahnung, wieso.
Oh, ja.
Und deswegen habe ich da kurz ein böses das Posting losgelassen. Ich habe es jetzt wieder gelöscht. Mein Facebook hat es eh noch, aber ja. vielleicht lesen sie es ja irgendwann
garantiert,
mal.
Garantiert, ja.
Das nächste bestimmt. Mal, wenn du in die aber USA einreist, bist ja, du darauf genau. Angesprochen. Also.
So, you think Facebook is shit?
Ja. And you yes, want to I enter the country.
So. Welcome to the United States.
Ja, na wie auch immer. Gut. Dann.
Freedom of Hate.
Er kriegt den Anschlussflug nach Guantanamo.
Genau.
Urlaub auf Kuba.
Ich habe mich ja letztens bei AOF Code beim Podcast vom Stefan eingeladen.
Wir machen jetzt nur mehr.
Genau, wir laden uns nur noch ein selber.
Du meinst deinen zweiten Podcast? Oder wie viele machst du eigentlich? Machst du noch was anderes?
Das ist mein einziger Podcast. Alles, in allen anderen bin
bist
ich
du
ja nur
Gast
quasi. Ach so. Störer.
Ja. und da haben wir kurz über Hardware-Projekte gesprochen.
Eine Stunde.
Eine Stunde, genau. Ja.
Für Podcast kurz.
Ja. Und im Zuge dessen habe ich mir gedacht, mir schwebt eh schon seit längerem irgendwas vor und es gibt ja diese ominösen Amazon-Dash-Buttons. Mhm. Die man, glaube ich, in Österreich noch nicht kaufen kann, aber es wird ja wohl irgendwie einen Weg geben, die.
Oh, ich glaube, mittlerweile sind es.
Gibt es die in Österreich schon?
Ja, ja. Was gelesen, ja.
Ich schaue mal nach.
Nachdem sie auf der Fuzo und so ja auch schon darüber geschrieben haben, würde ich jetzt fast davon ausgehen, dass es gibt.
Dann gibt es das wahrscheinlich
ja, schon, ja. Nicht viel.
Na, wie auch immer. Ja. Auf alle Fälle haben wir gedacht, den kann man sicher auch anders auch verwenden. Hab da mal kurz recherchiert, natürlich. Da gibt es schon tausende, was auch immer. Kann man sich auf GitHub alles runterladen, funktioniert. Das Lustige ist, viele haben die Variante, dass sie wirklich die Up-Message, die das Ding einmal so in den Äther wirft, abfangen. Andere biegen irgendwie einen DNS-Eintrag von Amazon um.
Ja.
Ja. Und prinzipiell ist es ja so, weil eigentlich ist der dazu da, dass man sagt, okay, Klobapier ist aus, drücken und dann bestellt er bei Amazon Klobapier. Das ist ja die Idee dahinter, ne? Und
wir nicken alle.
Ja, ihr nickt alle hörbar. und
dann nimmt dein Nachbar für dich das UPS-Paket mit Klopapier entgegen und stellt es in den Regen.
Du kannst trotzdem genau. Scheißen gehen, obwohl du kein Häselpapier hast.
Genau. Und das könnte man ja, ich will ja nichts bestellen, sondern ich will halt irgendwas auslösen in meiner Wohnung. Ja? Was weiß ich, einen Temperaturkühler.
Das
nennt
sich Feuermelder, aber...
Ja, nein, einer hat zum Beispiel einfach eine blöde Türglocke gebaut damit, was ich auch ganz lustig finde. Und war dann aber auf der Suche, diese Dash-Button sind ja relativ billig. Ich glaube, die kosten $5 das Stück oder so. Ja, keine Ahnung.
Sie kosten, ich schaue gerade, sie sind bestellbar und nach Österreich lieferbar.
Okay.
Voraussetzung ist ein Prime-Konto und dann kosten sie 4,99 €.
Na, bitte, sehr gut.
Wie sind die Dinger technisch aufgebaut? Was genau macht
die
das Ding?
Die connecten sich einfach per WLAN. Ja. Also zuerst stellen sie ein WLAN zur Verfügung, dann musst du diese komische Amazon-App auf irgendein Handy installieren. Ne?
Dann aktivierst du den Button, dann sagst du
ihm, oder ich glaube, du kannst sogar irgendeine Website, also die IP-Adresse von dem aufrufen, dann kommt eine kleine Webseite und dann kannst du ihm quasi die WLAN-Config eingeben in das WLAN, in das er sich connecten soll.
Mhm.
Und dann kannst du eben über diese Amazon-App oder so halt einstellen, welches Produkt er bestellen soll und wie viel davon wahrscheinlich, ganz genau weiß ich es auch nicht. Und wenn du ihn dann drückst, dann macht er das halt.
Ich frage nur deswegen, was steckt für Hardware drin? Ne?
Das ist einfach Ding nur drin, ein Knopf, ein WLAN und das Ding kann halt dann HTTP-Request absetzen. Ne?
Und auch einen Server anscheinend.
Oder? Und stellt auch einen kleinen Webserver anscheinend zur Verfügung. Aber dazu braucht man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so viel.
Na klar, das ist
und angeblich kann Amazon rausfinden, wie der Batteriestatus ist, weil da ist eine Batterie drinnen natürlich. Und ob die Bestellung wirklich ankommen ist, was irgendwie
so
ist halt.
Aber warum schnappst du dann nicht einfach so einen ESP-Chip? Es gibt diese kleinen ESP2866, glaube ich, heißen die. Ist im Prinzip ein Arduino-kompatibles Teil mit einem WLAN drinnen. Die 10-Euro-Variante hat USB, die 5-Euro-Variante
hat
Serielle.
Aber da habe ich halt kein Gehäuse dabei und keine Ahnung was. Und dafür 5 Euro wäre der Button fix und fertig.
Also wenn ich ihn mehr umbiegen kann,
und ist das natürlich auch. Und du musst nur den DNS-Eintrag
umbiegen. Ja, oder die App-Adresse abfangen und das ist halt genau. So interessant ist das
und nicht. Und nachdem wir alle einen Router daheim haben, der mit DDWRT, wo wir das alles machen können.
Ja,
und
das geht schon.
Und dann connectet er sich zum WLAN vom Nachbarn, weil das gerade verfügbar ist. Und
bestellt wirklich was. Nein, man kann auch die Einrichtung dann abbrechen und dann übergibt man halt kein Produkt, was er bestellen soll. Das sagt halt Amazon. Kein Produkt und dann kann er eh nichts bestellen. Er schickt zwar den Request raus, aber Amazon sagt, keine Ahnung. Wie auch immer. Auf alle Fälle war ich dann auf der Suche noch nach weiteren Buttons und habe dann lustige Buttons gefunden namens Flick. Das war so irgendwann einmal ein Kickstarter-Projekt. Die Buttons schauen auch relativ hübsch aus, weil die relativ klein sind. Aber ich glaube, die sind nur über Bluetooth angebunden und kosten $34. Wo ich mir dann dachte, dann werfe ich das Geld lieber Amazon in den Rachen.
Dann könntest du das machen über Philips Hue und der Sicherheitslücke von dir ausnutzen?
Ach, du meinst Zigbee oder was? Ja, könnte ich natürlich auch machen. Dann könnte ich irgendwie eine Lampe einschalten.
Oder wie? So nach dem Motto, ich kann jetzt gerade das Licht nicht aufdrehen, ich muss erst die Firmware von meiner Glühbirne aktualisieren.
Genau.
Ne?
Genau, so auf die Art.
Haben wir einen Stromausfall? Nein.
Wie auch immer, ich werde demnächst irgendwas basteln mit sowas. Ich bin da irgendwie das.
Du möchtest vielleicht einmal im MetaLab vorbeischauen. Wir haben da einen großen ehemaligen Zigarettenautomat an der Wand hängen, wo du dir ganz viel Elektronik um wenig Geld rausdrücken kannst. Eben auch so
Arduinos
und eben auch diesen ESP, auch schon fertig mit Anschlüssen, dass du eben auch normalen Stromgeräte schalten kannst und so weiter. Also, und da sitzen auch normalerweise immer ein paar Leute herum, die sich damit auskennen und dann vielleicht noch den einen oder anderen so, don't do that oder
nicht. Kauf nicht das, kauf das andere.
Genau.
Muss man da vorher auch seine Bankomatkarte reinschieben, um zu sagen,
dass
man
schon 16 ist?
Anonymes Bargeld. Okay, verstehe, gut.
Und keine 29er. Außer sie haben jetzt schon die Firmware abgedatet.
Bei dem Thema warten wir wieder. Ne?
Ich verstehe.
Nein, aber auch Minderjährige dürfen dort Elektronik kaufen.
Okay. Ja. Gut, sehr brav. Sehr gut.
Gut. Was ich mit der Elektronik gemacht habe, damit habe ich 2-3 Zigarettenautomaten gehackt. Marlboro. Papa Marlboro.
Und nur wegen Interesse, was konkret ist damit vor?
Ich habe so ein paar Ideen, einfach, dass ich zum Beispiel im Vorzimmer einfach wirklich einen kleinen Raspberry Pi aufhänge, ja, und dann quasi mit Buttons drücken kann, welche Infos er mir jetzt zeigen soll. Eben zum Beispiel den Abfahrtsmonitor oder es soll mir halt, weiß ich nicht, die Temperatur im Kinderzimmer zeigen oder irgendwie sowas.
Und das dann per WLAN. Das heißt im Prinzip an jedem Ort
verfügbar.
Ja, genau. Und halt einfach nur mit unterschiedlichen Buttons. Weil halt die Eingabe sehr einfach ist in Wahrheit.
Ja, warum hängst du nicht den Button direkt an den Pi? Der hat so GPIO-Pins, wo man den Button direkt dranhängen
kann. Distanz. Distanz.
Der Raspberry Pi kann halt irgendwo stehen. Naja, ja, theoretisch könnte er irgendwo sein.
Du kann nicht, weil du wirst ihn ja beim Display haben.
Ne? Ja, eh. Aber da kann ich vielleicht ein Arduino-Display nehmen und ich schick's irgendwie so. Aber ich habe es noch nicht ganz durchdacht, aber ich habe mich einfach nur einmal dafür interessiert, weil ich gerne irgendwie sowas in der Art machen
würde. Aber von der Idee her, du sitzt am Klo, drückst auf den Knopf und dann springt er vor der Wohnungstür beim Rausgehen noch drauf, Chick nicht vergessen. Sowas in die Richtung.
Ja.
Oder Häselpapier kaufen. Oder statt Amazon.
Ja, genau, einfach eine Einkaufsliste. Ja. So.
Und beim Rausgehen vor der Tür kriegst du den Slip, also den, wie heißt das, den Kassenzettel genau, sozusagen, genau. Die Einkaufsliste. Einfach
so Thermopapier.
Ne? Thermopapier runter, einmal aus den Epson genau. Rausgerissen und fertig.
Ja, oder so. Ja.
Ein Nadeldrucker, da wacht man
das gleich auf. Ein
Nadeldrucker. Aber es gibt ein sehr schönes Projekt, wo du vielleicht schauen willst, wo sie ein Display in einen Spiegel integrieren.
Das habe ich auch schon gesehen.
So ein Vorzimmerspiegel, so ein Infodisplay, nächster Bus und so.
Ja,
diese Geschichten werden schon sehr
schön. Die Idee hatte ich auch schon. Das ist mir nur momentan alles ein bisschen zu groß.
Ah.
Ja, mal schauen. Aber wie auch immer. Das hat mich auf jeden Fall interessiert und es ist für mich interessant, dass diese Dash-Buttons auch anders funktionieren können. Also was anderes auslösen könnten. Gut. Was habe ich jetzt noch? Ich war auf dem DevFest Vienna, habe dort leider nur Zeit gehabt für zwei Talks und haben unter anderem den Chatbot-Talk von der Barbara Andriesek, oder wie heißt sie, angeschaut.
Elektrobabe,
genau. Und haben wir gedacht, okay, also die Aussage so, eigentlich wirklich fad. Ich wurde bestätigt, meiner Meinung nach. Also, darum habe ich mich jetzt näher damit beschäftigt, weil ich mir dachte, so schwer kann das ja alles nicht sein.
Na, was, ganz kurz, was war die Aussage?
Welche Aussage?
Von ihr?
Der Vortrag von der Barbara wird ja wohl nicht fad gewesen sein. Die trägt das sehr gut vor.
Ja, nein, Barbara ist sehr nett und es ist alles okay. Ihr komischer, wie heißt der, Mica?
Mika, der
Chat. Also sie sagt immer Mica, ja, oder so, ich weiß es nicht genau. Das ist halt, in Wahrheit gibt es halt eine Stadt an und dann bekommst du halt irgendwie aus TripAdvisor oder was auch immer halt irgendwelche Lokale vorgeschlagen. Das ist die Idee dahinter. Und ich habe mir gedacht, okay, mich interessiert einfach nur die API und habe mich jetzt mal mit der Skype-API beschäftigt und habe jetzt halt, ich hab vor Urzeiten auf der Uni irgendein Command-Line-Spiel in Java programmieren müssen. Und dieses Spiel habe ich rausgekramt, habe das Ganze in PHP umgewandelt. Nein, neu geschrieben nicht. Ich habe einfach Copy-Paste und dann halt die Variablen austauscht und keine Ahnung was. Hat relativ gut funktioniert.
Ich wusste immer schon, dass PHP in Wirklichkeit Java ist.
Enterprise-PHP. Enterprise-PHP, genau. Wie auch immer, das war einfach die schnellste Variante für mich. Ja. Und habe dann halt quasi die Skype-API angebunden und siehe da, das Ding funktioniert. War in drei Nachmittagen erledigt, inklusive Logo und keine Ahnung was. Ist jetzt gerade im Review-Prozess von Microsoft und währenddessen können sich aber trotzdem schon 100 Leute maximal dazu connecten. Und ja, also jeder, der es anschauen will, das Ganze nennt sich Mace, der Mace Chatbot. Ist noch nicht im Directory von Microsoft, aber die Webseite gibt es schon dazu. Vielleicht findet man es sogar in Google, keine Ahnung.
Maze, so wie das Labyrinth.
So wie das Labyrinth, ja. Genau. Es ist einfach nur, du bist quasi ein Labyrinth und musst rausfinden. Siehst aber die Wände nicht, das ist ein bisschen gemein, aber.
Das ist sehr verwirrend, ja.
Meine Güte.
Und man weiß auch nicht, wo der Ausgang ist, oder?
Nein, das ist beim Labyrinth meistens so.
Ja. Ja, aber ein Labyrinth, das man von oben sieht, naja.
Belügt dich der Bot wenigstens?
Belügen? Also du meinst, er zeigt da ein falsches Labyrinth an, oder?
Nein, aber du hattest das doch, also als ich noch jung war, hatten wir ja nur Text-Adventures, nicht?
Und genau.
Da gab es ja dann The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, wo dich das Programm ja wirklich belogen hat, so turn left, there is no exit, turn left. Und erst nachdem du 5, 6 Mal gefragt hast, okay, I lied, there is an exit, you are now
wirklich?
In. Ja, natürlich.
Ich habe das Spiel nicht gespielt.
Ah.
Ich habe nur, wie hat das andere geheißen? wurscht. Larry.
diese bunten Point-and-Click-Dinger, das ist
nein,
ja schon
ein neumodisches Text.
Oder? Leisure City Larry. Larry war kein Text-Adventure.
Echt?
Text-Adventure ist wirklich Text, wieder. Zelle für Zelle.
Das war nur Text.
Achso, das war nur Text.
Wir hatten ja gar nichts damals.
Nein, ich weiß. Ja.
Larry war schon okay.
Ja. Stimmt.
Der Larry nur mit Text wäre langweilig gewesen.
Ja, eh.
Sensor.
War so auch das langweilig.
Immer nur schwarze Balken im Text. Ne? Ja.
Ich bin dann von dem depperten Taxi zusammengeführt worden, wurscht. Gut. Was habe ich noch? Ah ja, diese AI-Experiments
mit. Ist das reich damit geworden?
Mit dem Maze-Bot?
Ja.
Ja, der ist ja gratis. Wie soll ich denn da was verdienen?
Du hast das mit diesem Konzept noch nicht ganz verstanden.
Also Monetarisierung ist nicht mein Thema.
Ja. Da kannst du dich auch von der Barbara beraten lassen, die monetarisiert
das
auch.
Das mag durchaus sein, ja. Das mag durchaus sein. So, was wollte ich jetzt? Genau. AI.
Wolltest du über die
Experiments sprechen? Ist quasi so eine Sammlung an lustigen Anwendungen, Demos, was auch immer, ist alles für TensorFlow geschrieben, oder? Was man dort findet, glaube ich. Und das Lustigste ist einfach dieses Bilderrätsel, also diese Bilder zeichnen und die künstliche Intelligenz muss rausfinden, was drauf ist. Das finde ich, erstens finde ich die Umsetzung sehr nett gemacht, also auf der Web, also die Webseite selber. Und man bekommt halt quasi ein Wort, das man zeichnen muss, also Rucksack oder keine Ahnung was.
Löffel. Also ich habe es gerade ausprobiert vorher und das ist großartig. Und mittlerweile weiß ich auch schon, wie ich zeichnen muss.
Natürlich, ja. Man kann sich ja dann auch alle Wörter anschauen, was er geglaubt hat zunächst, was es ist.
Aber wer wird da jetzt trainiert? Die AI oder der User, dass er so zeichnet, damit es die AI versteht?
Beide in Wahrheit.
Also so wie damals bei den Palm Pilots, wo sie dir beigebracht haben, anders zu schreiben, damit sie das Gerät erkennt.
Genau. Aber so schlimm ist es nicht. Also er ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Man kann auch schon sehr schier zeichnen und er erkennt.
Wobei die kommerzielle Anwendung dahinter ist eigentlich Handschrifterkennung.
Also natürlich, da ist es ein ganz klar, natürlich.
Und das wird dann interessant, wenn das einmal gescheit funktioniert.
Natürlich. Zum Beispiel Rezepte lesen oder sowas. Ja.
Rezepte?
Ja, wenn der Arzt das noch händisch schreibt, ist ja ein Wunder, dass die Apotheker das lesen. Aber ich glaube, das könnte der Apotheker ausbilden.
Ich war beim Kochen gerade.
Nein, beim
Kochen? Also Rezepte kann man auch beim Kochen verwenden.
Ja, ja. Drei Rohpnol.
Genau, ja.
sind wir jetzt schon wieder bei Breaking Bad oder wie?
Genau. Gut.
Na, was sehr spannend ist, noch auf der Webseite zeigen sie auch ein anderes Experiment her, das kann man nicht machen, sondern sie zeigen es nur her, wo es um Handschrifterkennung geht, um Buchstabenerkennung.
Stimmt.
Das ist auch sehr spannend.
Ja.
Gutes Video dazu.
Ja. Nein, prinzipiell ist die Webseite sehr interessant. Also das Ganze nennt sich AI-Experiments.withgoogle.com, warum auch immer so, aber ja. Ich habe da noch eins, das habe ich sehr interessant gefunden, weil es Ganz ist eine, wie nennt sich das Ding? Link? Ist eine VR-Brille, die aber gleichzeitig auch eine AR-Brille ist. Das heißt, du siehst quasi den Raum selber und sie projizieren quasi in den Raum Objekte. Und das habe ich so noch nicht wirklich gesehen.
Naja, es hat schon mal sowas gegeben, also so eine Ankündigung, das war dieses Magic Leap, nicht zu verwechseln mit dieser...
Mit der Leap Motion,
ja. Aber die haben keine Hardware hergezeigt damals.
Okay.
Ja, und ich glaube, die sind auch noch nicht sehr viel weiter.
Mhm. Ja. Nein, aber prinzipiell, ich habe das sehr interessant gefunden, weil das ist halt dann wirklich eine coole Anwendung. Also, weil was mich an VR ein bisschen stört, ist, dass ich da wirklich in einem Kastel drinnen bin und ich mit meiner Umwelt überhaupt nicht interagieren kann oder
Na, Augmented Reality, finde ich, ist auf jeden Fall die spannende
Geschichte. Ja. Genau.
Also ich bin ein bisschen brain-gewashed worden. Ich habe sowas bisher noch nie erlebt gehabt in real life und war im Architekturzentrum. Das ist im Museumsquartier in Wien und da gibt es hübsche Ausstellungszeit eigentlich zu Architekturthemen, aber sie haben auch so eine Brille, die man sich aufsetzen kann. Und da befindet man sich dann in einem Theater und es ist ein kurzer Film von Cirque du Soleil.
und man sitzt quasi erste Reihe fußfrei auf der Bühne drauf und vor einem spielen die da jetzt ein paar Minuten ab und es ist, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist, es ist unglaublich immersive, also man ist
man, da man fühlt sich wirklich wie wenn man drin ist,
eingebettet. Unglaublich drinnen, ja. Mhm. Ich habe jetzt erwartet, ob ich vielleicht so diese, man hört da immer wieder, meine Freundin hat das ausprobiert, nach wenigen Sekunden sagt, die wird schlecht, das passt für sie überhaupt nicht. Mhm. Und bei mir war ganz der gegenteilige Effekt, ich habe mich dort wirklich drinnen gefühlt und vollkommen sicher gefühlt und überhaupt keine Latenz gespürt beim Kopfdrehen oder so. Das hat alles perfekt gepasst. Und da habe ich mir gedacht, puh, das ist doch ein User-Interface, das mich reizt jetzt.
Nein, ja, aber Film ist jetzt aber kein User-Interface.
Das war jetzt ja nur
3D-Video ja. quasi.
Es ist 360
360 Grad, also du konntest dich drehen.
Aber ich war dort drin.
Ja,
das okay. ist es einfach. Ich hatte,
aber das heißt auch, der Sound hat gepasst,
ich
oder?
Ich hatte soweit, ja, der Sound hat auch gepasst, aber ich hatte soweit das Gefühl, dass es ein User-Interface wäre. Ich hatte das Gefühl, ich bin in dem Raum und kann dort jetzt was tun, obwohl ich überhaupt nichts tun konnte, ja. außer Kopf drehen und schauen.
Ja, aber im Prinzip ein besseres Video.
Absolut. Technisch ist es ein besseres.
Interessant fände ich es, wenn es jetzt dann gerendert wird, was man, wie viel Power brauchst du, um jetzt dort, um diesen Effekt mit gerenderten Bildern zu erreichen? Das wäre eigentlich das für mich Spannendere.
Ja.
Dass du dieses Immersive erreichst.
Naja, das geht schon recht gut. Also ja.
ich glaube auch,
die ganzen dass Games,
rein
die es bei Oculus gibt ja. und so weiter.
Und ja, das
richtig gut.
Technisch war es diese Samsung-Geschichte. Also das war, das ist so eigentlich nur ein 100-Euro-Gerät, wo man aktuelles Handy drauf schnallt.
Okay.
Ah, ja. Also so ein ja, Kostenpunkt so, ist dann insgesamt, so, glaube ich, so 700, 800 Euro. Mhm. Zum Spielen wäre es mir zurzeit zu teuer, aber zum einmal Ausprobieren hingehen, Eintritt ist, glaube ich, 8 Euro oder sowas in okay. die Ausstellung, ist es durchaus wert und dort sitzt anywhere bei dem Ding, weil die meisten scheitern schon beim Aufsitzen von dem. Und
so. Naja. Mhm. Hast du mal das Google-Ding probiert, dieses
Cardboard? Ja, das hat für mich nicht optisch okay. gut funktioniert, mit, mhm. weder mit Brille noch ohne Brille. Das Ding habe ich ohne Brille probiert. Ich bin eigentlich ziemlich kurzsichtig, ziemlich starken Astigmatismus und sehr unterschiedliche Augen. Also eigentlich schlechte Bedingungen für ja, 3D.
Astigmatismus ist das Schwierige.
Ja,
aber das schlechte Probleme.
Das hat echt gut funktioniert. Ich habe mich ja. echt dort wohlgefühlt mhm. in dem Theater. Das war echt nett und spektakulär, wie der da von oben runtergekommen ist an seinem Seil oder an seinem Trapez und dann geturnt hat vor mir.
Das schlecht werden, das ist das Problem vom Innenohr. Ich habe einen ganz lieben Arbeitskollegen, der Paraglider ist. Mhm. Das heißt, der ist gewohnt, das zu spüren und halt auch mit den Thermiken und so weiter. Ja. Dem wird sofort schlecht, wenn er sich so ein Ding aufsetzt oder wenn er in irgendeinem Ride drinnen ist, wo sie halt was projizieren und halt dazu rütteln. Aber die Bewegung des Innenohrs nicht zu dem Bild mhm. passt.
Okay.
Dann ist der ist sofort weg. Also das ist
naja,
da gibt es Leute, die extrem empfindlich drauf sind. Da
gibt es noch ein zweites Geschichtel, das ist die Parallaxengeschichte.
Ja.
Und das
ja.
ist bei eigentlich 90% der Leute das Problem.
Also in dem Moment, wo du den Kopf bewegst, ist
vorbei. Dass einfach nicht mehr stimmt, dass da die Augen unterschiedliche Informationen kriegen und dann steigen sie aus.
Auch 3D-Kino hat bei mir noch nie funktioniert. Weder, wie das heißt, das IMAX, nicht? Das hat nicht funktioniert. Da habe ich das erlebt mit, das waren, glaube ich, so Shutterbrillen am Anfang. Die haben nicht funktioniert. Und dann nachher diese Polarisationsbrillen haben auch nicht funktioniert bei mir. Und zwar weder ohne, also die Brille nur aufgesetzt oder auch auf meine Brille oder vorne drauf. Nichts hat funktioniert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn was halbwegs nah bei mir dran war, dass es dann in der Perspektive nicht stimmt.
Mhm. Okay.
Und vielleicht haben sie auch einfach bei dem Video gut aufgepasst, dass nichts so nah war, dass es gestört hat.
Aber es war echt gut gemacht.
Aber bewegen aber konntest du dich da drinnen jetzt nicht. Nein, es ist auch die Idee, dass du dich auf einen Sessel setzt, weil du auch vom Gefühl her dann richtig positioniert bist, weil du sozusagen auf der Bühne
da passt sitzt. Die Körperhaltung
quasi passt zum alles zusammen. Und dann funktioniert das echt gut.
Gut, und 3D-Kino, also ich weiß nicht, das habe ich bis jetzt, ich habe noch keinen Film gesehen, wo das 3D wirklich einen Mehrwert gebracht hätte. Also
ich wäre dort sitzen blieben, wenn der Film länger
ist.
Absolut, das war es wert gewesen. Das war echt cool.
Und das war dazu habe ich auch zwei Dinge noch. Mhm. Wenn du es noch nicht ausprobiert hast, wenn so quasi die Samsung VR-Brille so quasi das höchste der Gefühle war, das du bis jetzt probiert hast, solltest du wirklich mal eine Oculus oder eine Vive ausprobieren.
Ja.
Ja, das ist wirklich noch einmal eine Ebene drüber. Und also zum Thema 3D-Filme, da war schon, also solche Filme wie Avatar oder so, war schon,
also
der Mehrwert war nicht da. Das nicht, aber es war trotzdem eine
Doch, war schon da.
Also bei Avatar muss ich auch sagen, das war der erste richtige 3D-Film, den ich gesehen habe. Da war ich schon beeindruckt. Alle, die danach kamen, habe ich eher mies empfunden.
Ja, aber beeindruckt im Sinne so, okay, das ist jetzt ein Spektakel, da zeigen Sie mal, was Sie technologisch können. Ja, genau. Aber es bringt, es hat
von der Story oder sowas
bei keinem Film, jetzt einen Mehrwert gebracht, dass ich jetzt sage, so, der Film verliert, wenn man ihn nicht in 3D sieht. Das jetzt abgesehen von diesem Wow-Faktor, wow, das ist toll gemacht oder sonst was, aber jetzt so,
sagst du, okay. Genau, na, Mehrwert nicht, nein.
Im Lugner Kino oben, da gibt es da ganz ein hübsches 5D-Kino, nicht? Weil da blasen sie da Luft von hinten auf die Füße drauf, damit das, du spürst, wie das, die Ratten verteilen.
Das kenne ich aus Orlando vom Schreck 4D, da spuckt er irgendwann und macht einmal so und da sprühen sie dir mit Wasser ins Gesicht und so. Ja, das ist lustig. Das ist,
das ist wieder lustig. Ja. 3D eben am Bild, eine Dimension unten, der anblasende, keine Ahnung, die anblasenden Ratten und noch zusätzlich wird der Sitz geneigt.
Genau, das sieht man beim Sitz.
Ja, da gibt es ja auch die wirklich dann noch ein bisschen,
Spielzeug.
Genau.
Super Spielzeug.
Ja.
Gut. Ich habe nichts mehr.
Das ist nichts mehr?
Nein, ich bin durch. Das ist total arg, aber es ist so. Wir können auch ankündigen, morgen ist Podcast-Meetup. Podcasting-Meetup. Wie heißt es jetzt überhaupt? Ich merke mir das nicht.
Ich bin weg.
Ich bin auch weg.
Nur am Kopfhörer.
Ich bin auch weg.
Ja, damit ist vorbei, oder?
Warte mal.
Ich nutze das jetzt aus und hole mir noch einen Keks.
Was ist gerade passiert?
Der Strom.
Der Strom ist weg.
Mhm.
Das ist nicht gut.
Wir sind immer noch dabei. Es ist nur unser Monitor weg.
Ja. Es knackst noch ein bisschen. Mhm.
Ja, aber der ist jetzt abgebrochen.
Naja, aber irgendwas
ist doch kein Kontakt.
Na, jetzt geht's.
Lass jetzt.
Nicht angreifen.
So. Sehr gut.
Du hast mich gefragt, wie das wirklich heißt.
Ja, genau.
Das Meetup heißt Podcasting Meetup Österreich. Also in leicht diktatorischer Variante behauptet es, ist das für ganz Österreich zu sein. Wir haben geplant, es auch außerhalb Wien stattfinden zu lassen, haben es bisher noch nicht gemacht. Also tendenziell nach Graz werden wir wohl mal gehen, weil da gibt es auch ein paar Podcaster.
Ja.
Die Webseite dazu heißt podcasterei.at. Die gibt es jetzt relativ neu und da werden wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten ein Podcasterinnen-Verzeichnis aufbauen.
Okay.
Weil sowas gibt es, soweit wir wissen, noch nicht, was die österreichischen Podcasterinnen angeht. Also jetzt weniger podcastbezogen, sondern menschenbezogen.
Ja.
Und die Leute sollen sich und ihre Podcasts
vorstellen,
dann da drinnen ein bisschen vorstellen. Das ist jetzt der Plan in der nächsten Zeit.
Nur ganz kurz den Termin, morgen 18 Uhr.
18 Uhr,
wobei wir
sind, wir sind eh ziemlich voll. Also
keiner kommen, bitte.
es ist ganz langweilig, nicht hinkommen, ja, genau. Ist ganz, ganz
boring. Nein, aber falls irgendjemand einen Vortrag halten will, kann er gerne.
Da würden wir uns ganz besonders freuen, wir sind uns gerade zwei Vortragende abhanden gekommen, aber das Ganze wird es auch nächstes Jahr wieder geben. Also heuer nicht mehr, weil wir werden uns auf jeden Fall zu gewissen Teilen, zumindest beim Kongress in Hamburg wieder treffen, im Sendezentrum. Da werden einige dabei sein von den Wienern und wir werden auch ein bisschen wieder machen in Richtung Podcast-Partingen-Projekt. Also da versucht man, neue Leute sozusagen dafür zu gewinnen und ein bisschen reinzuführen, dass das nicht so schwer ist, dieses ganze Thema.
Ja.
Das ist eine Geschichte. Ich habe noch zwei Sachen, glaube ich, die ich erzählen könnte. Eins ist ganz kurz, eine positive Erfahrung, die ich gemacht habe. Für mein Panoptikum wollte ich mal Sticker drucken lassen.
Mhm.
Und das ist ja immer so ein bisschen eine Geschichte. Also ich habe mir schon Sachen bisher auch drucken lassen, aber wie ist dann die Druckqualität und ist das richtig zentriert und wie sind die Farben, die da rauskommen und wie ist die Qualität von den Etiketten und so. Jetzt habe ich ein bisschen umgehört bei anderen Leuten. Was würdest du denn so empfehlen? Wo passt Preis-Leistung? Und mir wurde Flyer-Alarm empfohlen.
Ja.
Österreichische Firma, was mir mal prinzipiell ganz sympathisch ist, weil ich habe keine Lust, das irgendwie durch die Weltgeschichte schicken zu lassen. Und zur Not kann man dann, glaube ich, nach Wiener Neudorf fahren und die würgen, was ich nicht vorgehabt hätte, aber wurscht jetzt. Und die Geschichte ist die, dort kriegt man im Prinzip eine PDF-Vorlage, die man freundlicherweise, nachdem ich ein Open-Source-Junkie bin, mit LibreOffice öffnen kann und tatsächlich da drinnen funktioniert. Da kann man dann lustig zeichnen, das habe ich gemacht, also mein Logo dort hinein importiert. Und was mich noch interessiert hat, wie genau die Drucken jetzt positionierend. Ich wollte nicht nur irgendein Etikett haben, sondern ein wappenförmiges. Und wenn man dann das Logo da drinnen nicht perfekt zentriert horizontal druckt, dann schaut das einfach bescheiden aus. Und habe eigentlich damit gerechnet, dass ich damit die erste Bestellung versemmeln werde. Aber obwohl
und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Innerhalb von ein bisschen einer Woche war es fertig gedruckt und wieder bei mir. Mhm. Für 500 Etiketten kostet der Spaß, also das sind so 4,5 x 4,5 cm Etiketten, kostet der Spaß in der Größenordnung von 50 Euro. Wobei man dazu sagen muss, da zahlt man hauptsächlich eigentlich die Setup-Kosten. Also das von 100 auf 500
Etiketten ist dann immer für Unterschied.
Ist, glaube ich, 3 Euro gewesen, der Aufpreis. Also das mehr drucken zu lassen ist eigentlich nie das Problem, halt die Setup-Kosten. Ja, die sind da drinnen, weil sich da angeblich, und es scheint auch wirklich so zu sein, ein Mensch das ein bisschen anschaut.
Schaut, ob das, ob wirklich das passt.
Okay. Also, auf jeden Fall kann ich nur sagen, was da rausgekommen ist, weil ist wirklich 1A, bin sehr zufrieden damit.
Mhm. Flyer Alarm ist ziemlich brauchbar. Ja. Flyer Alarm ist nebenbei bemerkt, wie sagt man dazu, ein Subverkäufer für eine deutsche Druckerei.
Aha. Ja, also Flyer Alarm druckt ausschließlich in Deutschland.
Ja, genau. Aha.
Ja. So viel zum Thema Österreich.
So viel zum Thema Österreich.
Na, aber,
bin ich auf der Webseite aufgesessen.
Aber der Kerl, der da drüben sitzt, man kann mit dem reden, man kann mit dem wirklich ein gemütliches Plausch halten in Wiener Neudorf, wenn es sein muss. Und also es sitzen wirklich Leute vor Ort und die sind auch nicht ganz, ganz auf der Nudelsuppe nachhergeschwommen. Er selbst ist ein, wenn ich mich nicht täusche, Leiser Straßenabgänger, Ingenieur für, also Ingenieurwesen, Druckwesen. Also
ordentliche Ausbildung.
Ja, der weiß schon, was er tut. Ja.
Und das Webinterface hat auch funktioniert. Also das war auch, okay. Das war, glaube ich, die dritte Firma, die dann im Endeffekt ist es dann geworden vom Ausprobieren, weil bei zwei hat man es nicht, im Webinterface zu sehr genervt.
2016 oder wir müssen noch immer über Webinterfaces.
Ja, so reden. Ist das. So ist das.
Naja,
sonst haben wir ja nichts zum Arbeiten.
Ja,
ne?
Hat sich bewährt, ne?
Und ein Thema habe ich nur, aber das habe ich vergessen. Kannst du mal ins Pad schauen?
Ja, warte mal. Mit Jekyll Octopod geht es auch weiter, steht da.
Ah ja, stimmt. Ich weiß nicht, habe ich da im Podcast auch von erzählt? Also Ich
bilde mir ein schon, aber ich weiß jetzt nicht genau.
Ich versuche es ganz kurz und bündig. Ja. Jekyll ist ein Static Site Generator. Also wenn man sich nicht WordPress installieren will, um ein bequemes Content Management zu haben für seine Webseite, dann wäre die Idee, zuerst die Webseite sich auf seinem eigenen Rechner komplett rendern zu lassen, also zu kompilieren quasi und dann die fertigen HTML-Seiten, JavaScript und CSS hochzuladen und dann hat man am Server nur eine statische Seite. Das ist so das Konzept von einem Static Site Generator. Einer davon ist Jekyll. Das ist eben aus der Ruby-Welt, aus der ich da, in der ich da verankert bin. Und die haben jetzt eine hübsche Weiterentwicklung, nämlich endlich gescheite Themes, die man dazu installieren kann.
Okay.
Und dieses Feature gab es bis vor 2 Monaten, da war der Pull-Request noch nicht. Das heißt, das ist Jekyll Octopod, das Plugin, das ich für Jekyll geschrieben habe, damit man Podcasts sehr einfach auf die Art und Weise publizieren kann, hat keine Themes unterstützt und das wird jetzt dann in der nächsten Zeit kommen.
Also du übernimmst das von Jekyll?
Ich übernehme das Feature vom neuesten Jekyll. Es wird damit auch notwendig sein, sein Jekyll abzudaten. Das ist ein Bundle-Update und dann funktioniert das. Also zum Glück gibt es da keine wirklichen Probleme, weil das sind alles.
Also Jekyll ist in Ruby geschrieben?
Jekyll ist in Ruby geschrieben, ganz genau. Genau. Das kompiliert im Prinzip Markdown in HTML-Seiten. Das ist so das Core-Feature.
Kompiliert, da darf man dann endlich sagen, ich programmiere eine Webseite. Ne?
Ja, und ja, es ist schon wirklich so, man hat eigentlich alle Konzepte vom Programmieren drinnen. Also man hat Schleifen da drinnen, wenn man halbwegs was Aufregenderes machen will. Man hat Code-Generatoren da drinnen. Also ich habe es ja bisher so mit diesem... Ich habe als Player bisher drinnen verwendet den Podlove Web Player, der basiert darauf, dass in einer Seite ein iFrame ist und in dem iFrame läuft der Player und der Player wird von der äußeren Seite gesteuert und kommuniziert dann mit dem drinnen über JavaScript-Bibliotheken. Und das Ganze dann in Jekyll zusammen zu nudeln mit so Generatoren ist ziemlich
trivial.
Ist nicht trivial. Also da bin ich schon 2 Tage, glaube ich, gesessen, bis das dann wirklich funktioniert hat. Also ich würde sogar umgekehrt sagen, es ist vielleicht eine ganz hübsche Sache, damit programmieren zu lernen, weil es am Anfang ein bisschen weniger Konzepte sind als mit so einer riesigen Programmiersprache.
Und im Prinzip... Und man hat nachher was man anschauen kann.
Man hat was man anschauen kann.
Das ist immer fein, ja.
Und man kann sich dann, also an und für sich schreibt man eben in Markdown die Seiten. In dem Markdown kann man dann noch integrieren. Man kann es auch in HTML einfach schreiben, wenn man das vielleicht schon kann und sich da wohler fühlt. Und man kann da noch dynamisch eben reinkompilieren Sachen mit Liquid. Das ist so eine Templating-Sprache. Also zum Beispiel, ich will die aktuelle Uhrzeit haben und man ganz einfaches Beispiel, jetzt haben sie aktuelle Daten, dann ist das einfach so ein Tag. Damit lernt man sozusagen, was ein Tag ist, was ein Befehl ist. Und die nächste Stufe, wenn einem das dann zu fad ist, zu verwenden, die Tags, die es schon gibt, kann man sich selber Tags schreiben. Ja. Und das schreibt man dann einfach in normalem Ruby. Mhm. Also da kann man dann wieder das ganze Programmieren lernen. können. Und so kann man sich Schritt für Schritt draufarbeiten an seine eigenen Webseiten. Sagen wir, heute ist eine statische Webseite, nur ich stelle mich vor und morgen ist da meine Fotogalerie drauf oder sowas. Und so kann ich mich darauf arbeiten und habe nie ein WordPress, wo ich mich um irgendwelche Updates kümmern muss.
Ja. Und das Schöne ist, eine statische Seite ist halt noch immer das Performanteste, was du ausliefern kannst.
Definitiv. Und noch ein Feature ist mir bewusst geworden von ein paar Bekannten jetzt aus der Podcaster-Szene. Das Thema Übersiedlung ist ein sehr einfaches im Verhältnis, weil sonst muss man sich eben schon überlegen, was muss ich jetzt eigentlich alles mitnehmen? Ich brauche die Datenbank, ich brauche wahrscheinlich die richtige Version vom WordPress, ich brauche alle Plugins wieder installiert. Und so ist es so, ich erzeuge mir das lokal auf meinen Rechner und das schiebe ich dann entweder mit FTP, SCP oder was auch immer auf dem Server hoch.
Nicht mehr mit FTP macht man das heutzutage nicht mehr.
Ja, aber es gibt doch
Wenn man offiziell spricht, gibt es FTP nicht.
Also du meinst, man muss einfach stillschweigen. Ja, aber es ist wirklich die Mehrheit. Beim Beobachten
Mehrheit. Ich bin ganz bei dir,
aber das gehört Telnet auf den Server.
Genau, dann wir kopieren es einfach bei Telnet. Gibt es so SCP für Telnet?
Kermit über Telnet so.
Genau. Können wir UUCP über Telnet?
Ja, was UUCP geht über alles.
Also. Ja, bitte. Ja. Also und nur als letztes dazu, der Podlove Webplayer, wer den auch verwendet und herausgefunden hat, dass der jetzt eigentlich seit 2 Jahren immer gewartet wird und eigentlich ist eine Krise. Jetzt gibt's was Besseres, habe ich gelernt. Das haben wir beide gelernt, wo wir bei der Konferenz da waren. Das ist der Podigy Webplayer, habe ich mittlerweile umgestellt. Der ist wirklich nett. Das eine ist einmal eben dieses Drama mit diesen iFrames ist vorbei, dieses blöde Kommunizieren zwischen diesem iFrame und der Seite heraus und das Konsolenlog dazu. Müllt mit dem
Start. Der holt sich wirklich das HTML5 Audio Tag und macht dann draus den schönen Player.
Ganz genau und funktioniert einfach. Hat so nette Features wie doppelte Geschwindigkeit, halbe Geschwindigkeit eingebaut, ohne dass man irgendwas tun muss. Und auch so Sachen wie, wenn es der Browser unterstützt, kann er Opus abspielen. Und das können auch die modernen Browser.
Okay. Cool.
Also den verwende ich jetzt und bin bisher sehr zufrieden damit. Hat einfach funktioniert.
Aber er kann nur doppelte Geschwindigkeit. Ich frage dafür einen Freund.
Halbe, eineinhalbfache und doppelte und einfache. Dreifach. Ups.
Berlo.
Nur bei den Kabeln.
Ja, für dreifache wäre ein Pull-Request oder so wahrscheinlich gern gesehen beim Projekt.
Ja, obwohl das ist wahrscheinlich nur
wahrscheinlich
Parameter,
ist das den man übergibt. Ja.
Na gut.
Jetzt bin ich leer.
Jetzt, Uldi, hast du noch was?
Ich bin heute auch ziemlich leer.
Du bist auch leer.
Weil angeschlagen.
Na, dann würde ich sagen, wir sind eh schon ein bisschen was über eine Stunde.
Hast du einen Abschluss?
Nein, habe ich nicht.
Ich hätte einen.
Ja, aber ich kann ihn nicht abspielen, weil ich habe das nicht konfiguriert.
Na, warte, steck mal mein Mikro ab.
Aber du kannst ihn zumindest sagen, dass sich die Leute ihn anhören können.
Ich hätte vorgeschlagen von Nizza App, Let Your Body Learn.
Was ist Nizza App?
Das ist eine britische Industrial Band.
Okay.
Aber einfach wegen Body.
Ach so. Also wegen Body, Body Tag. Tag,
ja. Let Your Body Learn.
Na, ich kann ihn ja verlinken.
Mach das.
Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank.
Gute
Nacht. Hat mich sehr gefreut.
Bis zum nächsten Mal.
Viert euch.
Wann ist das nächste Mal?
Ja.
Wissen wir das schon?
Uli, Entschuldigung. Es ist immer letzten Donnerstag im Monat.
Sehr gut.
Außer es ist eine Ausnahme.
So wie im Dezember, wo das dann meistens irgendwie enden mit Weihnachten oder,
ja,
oder
das Neujahr ist, ja, kollidiert. Könnte das durchaus. Naja, schau mal, ich weiß es noch nicht, was
das letzter Donnerstag ist. Da ist Kongress, glaube ich.
22?
Ja, da ist Kongress. Ja, ich bin nicht am Kongress, es geht einfach nicht.
Ich hätte jetzt fällt mir da noch was ein.
Was?
Wer zum Kongress fährt, unbedingt das Miniaturwunderland anschauen. Modelleisenbahnanlage.
Stimmt, das ist ja auch in Hamburg.
Knapp 2000 Quadratmeter.
Ja, also am besten zwei Tage vorher anreisen, also mal Hamburg Sightseeing. Ja.
Hamburg ist prinzipiell eine gute Idee.
Ja.
Aber leider.
Das parallel zum Kongress kommt man zu nichts. Das ist immer so die Tragödie.
Viele Leute.
Stimmt das? Stimmt das, beim Miniaturwunderland sollte man sich vorher online Karten kaufen? Das
ist kein Problem, welche zu kriegen zurzeit. So arg voll sind sie nicht. Also am gleichen Tag kriegt man auf jeden Fall was, vielleicht nicht zur halben Stunde, wo man sich's wünscht. Also die haben so Einlass-Slots von einer halben Stunde. Man kann dann beliebig lang drinnen sein, aber Einlass ist eben nur immer blockweise alle halbe Stunde. Und was wir gesehen haben, letztes Jahr war das überhaupt kein Problem, Karten zu kriegen für innerhalb von ein paar Stunden. Aber man kann sich beliebig lang vorher Slots reservieren, kostet auch nichts, kostet auch nichts, wenn man dann nicht hingeht oder so. Also kein Storno oder so, Kreditkarten oder so, soweit ich mich erinnere. Kein Problem. Und auf jeden Fall die Zeit wert. Aber das Problem ist, nach Hamburg zu kommen. Viele können sich auch nicht loseisen und so weiter. Wir haben das Ganze in klein jetzt auch in Wien. Das Nein. heißt Miniatur Tiroler
Land. Spur N oder was?
Nicht mehr H0, Nein, sondern auch in H0. Aber halt mit ein bisschen ein kleinerem Budget.
Ach so, okay.
Und
was haben die jetzt nachgebaut?
Tirol.
Ach so, Tirol. Ich habe mir gedacht, die Ringstraße.
Okay. Wobei es ist ein bisschen eine Mischung aus Tirol und Wien, daher heißt die Hauptstadt Wiensbruck.
Okay.
Sie haben 500.000 investiert, immerhin, Euro. Also die haben schon ein bisschen was verbaut. Ich habe mir es zu Ostern angeschaut, da gab es so ein paar Preview-Tage und seit 11. November haben sie jetzt regulär geöffnet, dreimal in der Woche am Nachmittag ein paar Stunden, halt auf die Webseite schauen. Ich weiß auch nicht, wie es dort jetzt mit Füllgrad ausschaut, ich war jetzt noch nicht dort. Aber es ist auf jeden Fall, es ist nicht so, dass man da drinnen Tage verbringen muss, wie beim Miniatur Wunderland, aber an zwei Stunden mit Kindern gibt es sicher großen leuchtende Augen. Okay. Die haben auch so diesen Effekt, den diese Anlagen eigentlich meistens haben, die guten Anlagen, dass sie Nacht- und Tagbetrieb haben, also alle Viertelstunde oder so wird einmal dunkel gemacht und dann gehen die ganzen Lämpchen an und so. Das ist immer spektakulär, wenn man da so tausende Lämpchen sieht und die Züge weiterfahren und so. Und sie haben auch ein relativ ausgetüfteltes Autosystem, das nicht hundertprozentig ausgereift ist, was besonders viel Spaß macht. Das ist macht.
Unfälle, oder was?
Es gibt spektakuläre
ungeplante
Unfälle. Es gibt Überholvorgänge und es gibt Geisterfahrer. Insbesondere die Polizeiautos lassen sich dort ziemlich aus.
Die müssen zum nachgebildeten McDonalds auf eine Promo-Cola fahren wahrscheinlich. Genau.
Ne? Dann zum Würstelstand auf der Hasse.
Ja, genau.
Und das ist gleich in der Gegend von der U-Bahn-Station Kettenbrückengasse bei der U4, also Natschmarkt,
ja. Wiensbruck jetzt. Aber die jetzt mit den Hamburgern zu vergleichen, die das ja über Jahre jetzt schon aufgebaut haben und wirklich viel Zeit schon rein investiert haben, ist ein bisschen unfair. Ne? Das
aber wenn es sowas gibt,
weil du gesagt hast, es ist halt viel, viel kleiner. Ja, zu viel Zeit.
Natürlich, das ist ganz klar.
Zeit und Geld. Klar. Und die Hamburger, zu den Hamburgern, die haben auch einen Videostream, also einen YouTube-Kanal, wo man sich Videos anschauen kann im Wochentakt, wo sie Sachen hochladen, die haben im letzten Jahr 4 Millionen investiert in den Ausbau von Italien. Also die hauen da schon richtig Geld drauf. Ja.
Alter. Die haben zig Angestellte, die nur den ganzen Tag bauen. Ja. Fitzeln. Ja.
Sie haben 200 FTEs, also 200 Fulltime-Employees insgesamt. Also da ist schon ein bisschen
Was dahinter. Ja.
Und das kriegt man dann halt auch dort mit. Und das kriegt man auch sehr schön aus dem YouTube-Channel mit, was wirklich vom Management gemacht wird, also die zwei ursprünglichen Gründer, und die da sehr tief hinter die Kulissen blicken lassen.
Okay, cool.
Personalführung, all diese Sachen, Projektmanagement, die technischen Geschichten, wer sich für so Steuerungsthemen interessiert, da ist viel da drinnen. Feinmechanik, sie bauen auch sehr viel selber.
Ja.
Also da fliegen auch die Flugzeuge wirklich. Das schaffen sie, also sie sind so Metallstangen, aber haben halt eine dritte Dimension. Und jetzt der letzte Schrei, wo sie gerade dran arbeiten, ist die Schiffssteuerung. Und das Hauptproblem ist die Schiffspositionierung. Wenn man automatische Schiffssteuerung haben will, wie macht man Schiffspositionierung?
Können nicht wirklich gut bremsen, ne?
Ja, und wie misst man ein Schiff?
iBeacons. Indoor-iBeacons, also.
Mit einer Messgenauigkeit unter Millimeter, weil sie wollen auch anlegen können.
Okay. So naja, man braucht auch Visionen. Ne?
Sie haben alles Mögliche versucht. Sie haben jetzt Spezialisten gefunden. Die haben ursprünglich entwickelt ein Kunstprojekt, wo so kleine Luftschiffe durch einen Raum geschwebt sind, und zwar mehrere quasi als Choreografie.
Okay.
Und das Ganze mit Video zu steuern. Also die haben
Bilderkennung quasi.
Bilderkennung von, ich glaube, an die 20 Kameras, und aus den 20 Kameras werden dann die Positionen von den Objekten ermittelt und über die Bilderkennung rückgerechnet, und sie sind jetzt gerade so bei den Millimetern, wo sie da runterarbeiten, dazu. Also richtige Techniksachen auch dabei.
Ja, cool. Sehr cool.
Aber wenn jetzt der nächste Termin für den IT-Keller mit dem Kongress zusammenfällt, kriegt man da nicht noch einen Slot im Sendezentrum vielleicht dafür? Dass man, also wir haben ja da jetzt ein wunderbares Audio-Link-Setup und so.
Ach so, dass die Leute dort,
das müssten sie dort?
Nein, ich bin eben nicht dort.
Ja, eben, deswegen war so die...
Dass die Leute von dort per Studio-Link hier...
Weil der Stefan und ich sind zumindest oben, ne? Das, und dann noch ein paar andere?
Es ist noch nicht sicher, ob der Podcaster Tisch Studio Link können wird. Also wenn, dann müssten wir uns das vielleicht selber organisieren, was wir aber installieren können auf einem Laptop.
Du brauchst nur einen Laptop und mitnehmen.
Und Bandbreite ist da oben ja nicht so wirklich das Problem.
Das ist womöglich. Latenz wird nicht so super sein, weil es WLAN ist.
Wieso? Hallo? Einen Switch hinlegen, Glas bis zum Tisch? Wo sind wir?
Ja, gut. Ja.
Also, vom C3W, wir haben die Switches im Gepäck.
Okay.
Also, dann haben wir Gigabit am Tisch.
Ja, vielleicht ja, dorthin setzen.
Zu langsam, 10 Gigabit.
Ja, genau. Ja, das ist eine Frage der Hardware.
Gehen tut's viel.
Gehen tut's.
Die Hardware in Euros, oder?
Ja.
So, jetzt aber wirklich.
Jetzt
eine gute Nacht, wir verabschieden uns alle, vielen Dank.
Schlaf.
Ja, und ich spiele das Outro, drehe euch ab und das war's dann.
Gute Nacht.
Tschüss.